Ich würde sagen, wenn wir schon ganz alt heute unterwegs sind, wechseln wir hin und machen wir es auch noch rechtskonservativ. Ostern.
We will say Merry Easter again.
Schau, schau. Es war jetzt so gut, dass ich mir nicht sicher war, ob das nicht eine echte Einspielung war.
Oje. Oje.
We'll have the biggest eggs. Biggest eggs. Thomas, ich sehe es kommen. Die Welt wird wieder gut.
Nein, ich glaube nicht.
Es wird sich alles wieder drehen, wenden, besser werden.
Versprichst du mir das? Und den Zuhörern. So.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit dem fantastischen Kabarettisten Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick von der Kleinen Zeitung. Und wir dürfen Ihnen jede Woche die wichtigsten Nachrichten der Welt liefern. Und ich glaube, in der Woche, Thomas, ich sehe es kommen, die Welt wird wieder gut. Es wird sich alles wieder drehen, wenden, besser werden.
Versprichst du mir das an dieser Stelle und den zuhörenden Personen?
Ja, natürlich, weil die erste Story, die ich dazu gleich liefern kann, kam gerade rein. Elton John und Madonna haben sich wieder versöhnt. Nach über 20 Jahren ist da jetzt wieder Freundschaft, Friede, Freude, Eierkuchen.
Also ja, das ist fast wie SPÖ und ÖVP bei uns. Also es keimt das Pfändchen des Verständnisses, der Toleranz. Ja, ich glaube, du hast recht, alles wird gut. Donald Trump wird sich, glaube ich, aufgrund dieser Meldung ebenfalls in einen mildtätigen Öko-Sozi verwandeln. Ich bin zuversichtlich.
Ja, vielleicht wird es umgekehrt dann aber auch wieder irgendwann mal den Kipppunkt erreichen, weil andererseits, wenn sich eben John und Madonna vertragen, es könnte dann auch sein, dass eine musikalische Kollaboration entsteht. Da ist immer die Frage, ob das dann doch wieder so gut ist, wie sich einfach nur menschlich vertragen, wenn man sich dann zu gut verträgt und dann ein gemeinsames Projekt macht. Gefährlich.
Ja, das ist richtig. Also da könnte man, wenn es dazu kommt, kann man, glaube ich, nur durch entschlossenes Nicht-Radio hören, dieser Frucht der Liebe entgehen.
Ja, sehr gut. Und falls Sie Radio sowieso nicht mehr hören, sondern irgendwie über ein Audio-Speaker-System, DAB Plus oder sowas unterwegs sind, wechseln Sie doch einfach hinein in unseren Podcast. Wobei, wenn ihr das jetzt sagt, dann sind Sie eh schon da und hören es nicht.
Ja, das ist eigentlich...
Sie sind eh schon auf der safen Seite. Sehr gut. Dann können wir reingehen in unsere Themen.
Oh my goodness.
Wir haben schon ein bisschen über Donald Trump geredet und eigentlich redet die ganze Welt über seinen eigentlichen Buddy Elon Musk. Wir sprechen jetzt über den anderen Buddy von Donald Trump, der auch nicht minder bekannt ist global, zumindest den Menschen, die sich für Eishockeysport interessieren. Es geht um Wayne Gretzky. Ist noch immer eine Eishockey-Legende, aber eben jetzt seit diesen Tagen nicht mehr the greatest one of all times, denn Alexander Ovechkin hat sein 895. Tor im NHL-Grunddurchgang geschossen und hat damit diesen Ewigkeitsrekord von Wayne Gretzky gebrochen. Das ist schon, ich glaube einmal, sehr, sehr schlimm für Wayne Gretzky und ganz, ganz viele Eishockey-Fans, die jetzt vergangenen Zeiten anhängen, wahrscheinlich auch. Aber es kommt jetzt noch ein bisschen dicker, denn Gretzky ist ja eigentlich von Geburt und von Staatsbürgerschaftswesen her Kanadier, trug allerdings in den letzten Monaten sehr oft eine Make America Great Again-Kappe, tanzte auch am Abend nach der Inauguration in Mar-a-Lago und Donald Trump schlug ihn obendrein sogar als 51. Governor vor, nämlich dann, wenn Kanada eben der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika werden würde. Alles Dinge, die eben in der Heimat von Gretzky nicht gut angenommen werden. Jetzt ist er dort nicht nur seinen Rekord los, sondern auch den Legendenstatus los und obendrein will man sogar den Gretzky Highway umbenennen in irgendwas anderes.
Das ist natürlich hart, ja. Also bei uns war ja der vergleichbare Fall, aber ohne politische Implikationen, dass man, mich richtig erinnert, Tony Polster Tore eingeklagt hat vor der FIFA, um Torschützenkönig zu werden, zu bleiben. Ich weiß es nicht dazu.
Zu bleiben, ja. Er hat ein bisschen Angst vor dem Herrn Arnautovic.
Ja, vor dem hätte ich auch Angst, aber aus anderen Gründen. Nein, nachdem sogar mir, der ich mit Eishockey kaum jemals in Berührung gekommen bin, der Name Wayne Gretzky, was gesagt hat, ich aber aus dem Stand nicht gewusst hätte, ob das ein obskurer Musiker aus den 60er Jahren, ein amerikanischer Politiker, über den ich mal gestolpert bin. Aber jetzt, wo du sagst, weiß ich natürlich, dass das eine kanadische Legende ist. Ja, mit dem Governor wird es, glaube ich, so schnell nichts werden. Also weil doch die Freude, als 51. Bundesstaat auserkoren worden zu sein, sich in Kanada merklich in Grenzen hält. Und der Herr Gretzky wenn sie den Highway wegnehmen, ich glaube, dann hat, wofür hat man gelebt? Hat man nicht grundsätzlich umsonst gelebt, wenn kein Highway nach einem benannt ist?
Ja, man weiß nicht, ob es irgendwo auf der Welt Marko Arnautovic Auto Cesta gibt.
Es gibt immerhin in Niederösterreich einen Johanna-Mikl-Leitner-Tunnel.
Ernsthaft?
Ja, Autobahnunterführung. Wir haben dort einmal gedreht, als wir Staatskünstler.
Ja,
oder
gut,
eigentlich
also.
Johanna-Mikl-Leitner-Tunnel. Immer richtig so.
Ja, ich habe gedacht, das war jetzt irgendein Maulwurfsgang oder sowas, aber nein, das überrascht mich, das freut mich. Also gut, wir sind wieder mal abgebogen in eine Richtung, die ich nicht erwartet habe. Ausflugsziele in Niederösterreich, da war Johanna Mikl-Leitner-Tunnel.
Tunnel. Und wir wissen nicht, wie Johanna Mikl-Leitner im Eishockey ist.
Ja, das wissen
aber
wir auch
ich,
nicht.
Aber ich nehme an, wenn sie es spürt, dass sie zu kompromissloser Härte neigt.
Ja, Bodycheck von der Hani.
Erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Falls Sie den Slogan Wandel durch Handel noch kennen, dann einmal Gratulation zum 40. plus irgendwas Geburtstag. Das war mal so historisch betrachtet einer dieser Slogans, mit denen man gesagt hat, wie man den Ostblock brechen könnte. Nämlich nicht militärisch mit Aggression, sondern eben dadurch, dass man da ein bisschen reingeht, dass man den Leuten zeigt, ja schaut, es gibt so und so viele schöne Konsumgüter. Man kann auch anders leben, als eben es vorgeblich von Moskau hinter dem Eisernen Vorhang irgendwie doktriniert wurde. Und auch Schweden hat es eine Zeit lang probiert, das damals noch völlig neutrale, politisch neutrale Schweden, hat sich nämlich in Richtung Nordkorea etwas erlaubt in den 1970er Jahren. Man hat einen Vertrag geschlossen über die Lieferung von 1000 Volvo-Autos. Hat man das natürlich auch gemacht. Allerdings, Pyongyang hat diese Autos noch nie bezahlt. Und schwedische Diplomaten nennen das bis heute den größten Autodiebstahl der Geschichte. Es ist wirklich eine tolle Geschichte, die meine Kolleginnen und Kollegen von f.at da aufgetrieben haben. Ich dachte ja persönlich immer, diese Straßenkreuzer, die amerikanischen Straßenkreuzer, die auf kubanischen Straßen unterwegs wären, das wären eigentlich so die große Zeitkapsel der Industriegeschichte, der Automobilgeschichte. Aber dass es da noch eine zweite gibt, das hat mich dann beim Lesen dieser Geschichte, ich verlinke es Ihnen sowieso, wirklich noch begeistert.
Ja, also jetzt denke ich, ich habe nachgeschaut, das klassische Modell 144, noch mit den runden Scheinwerfern, ist dann später mit eckigen Scheinwerfern produziert worden. Eigentlich, ich mochte die alten Volvos ja gern, weil sie so schlicht waren. Die haben immer ausgeschaut, wie ein Kind ein Auto zeichnet. Und ich fand, also autohafter kann ein Auto kaum sein. Wobei man, in Kuba, die sind ja älter. Das sind ja eher die 50er Jahre und 60er Jahre Schlachtschiffe, die dort noch verkehren. Auch teilweise mit völlig mittlerweile ausgestorbenen Marken wie Nash oder sowas. Also da ist 71er vergleichsweise jung, aber ist kein Youngtimer mehr steuerrechtlich. Und solide Autos, kann man nicht sagen. Ne? Also heißt ja, ein lateinkundiger Freund hat mich mal und Volvo-Fahrer hat mich mal darüber informiert, dass Volvo ja ich rolle. Bedeutet auf Latein. Und da muss man sagen, das Auto hält, was es in seinem Namen verspricht. Oder die Nordkoreaner haben sehr gute Automechaniker. Ich nehme an, Privatautos sind ja sehr rar in Nordkorea. Also man könnte annehmen, dass da jedes Auto von mehreren Servicetechnikern gepflegt wird.
Einerseits das, andererseits muss man auch sagen, es hat relativ wenig Crashes mit diesen Autos gegeben, weil halt nordkoreanische Straßen relativ dünn befahren sind dadurch, dass es eben einen Mangel an Automobilen gibt. So gesehen, ja, hast du einfach mehr Überlebenschance, je geringer ja, die Frequenz auf deiner Straße einfach ist. Aber weil du meintest, das Auto rollt, was nie gerollt ist, und die Zahl finde ich jetzt schon auch wiederum beeindruckend, ist natürlich die Verkaufssumme für die 1000 Volvos. Zu Anfang handelte es sich um 600 Millionen schwedische Kronen. Das waren damals, wenn man es jemals wirklich korrekt übersetzen und überrechnen könnte, der Kaufpreis bzw. Kaufwert von 55 Millionen Euro. Das ist jetzt samt Zinsen, Inflation und im allen mehr auf 298 Millionen Euro angewachsen, die Summe, die eben Nordkorea den Schweden schuldet. Und die schicken auch tatsächlich noch immer ab und zu mal Mahnungen raus.
Ja, aber das ist, glaube ich, Empfänger unbekannt verzogen, mehr oder weniger. Also Nordkorea ist schon noch da, aber wann die einfach sie nicht rühren. Also ich finde es sportlich, dass sie nach wie vor die Rechnungen schicken. Also für den Fall, dass eines Tages unterm Eindruck der Meldung, dass sich Madonna und Elton John wieder versöhnt haben, Kim Jong-un sagt, okay, freie, faire, demokratische Wahlen und wir zahlen endlich unsere Schulden, dann werden sie froh sein, dass sie rechtzeitig die oder nicht aufgehört haben, diese Rechnungen zu schicken, ja.
Ja, und falls Sie jetzt auch noch ein bisschen in Autonostalgie verfallen sind, wie wir beide das erstaunlicherweise sind, mein Kollege Marco Petterlin hat eine fantastische Geschichte gefunden, die Sie vielleicht auch begeistern wird. Der Jugo kehrt zurück. Also jetzt nicht nur der Jugo als Schimpfwort, das ist ich glaube, nie ganz abgekommen, würde ich jetzt einmal behaupten. Auch der
es Wind hat einen Bedeutungswandel. Ich kenne relativ viele, also das war so ein bisschen unter Leuten, die sich während des Jugoslawienkriegs sich gar nicht einer der beiden Seiten anschließen wollten oder denen das nur am Arsch gegangen ist. Die, also Leute, die sich bis heute als Jugo bezeichnen, wollen, glaube ich, signalisieren, dass sie nicht Nationalisten sind, obwohl das gar nicht so selten ist, dort, wo sie herkommen.
Ja, genau. Also die letzten Bahn-Südslawisten, die nennen sich nach wie vor Jugo, höre ich auch immer wieder. Und mit meinem Namen auch nochmal, darf ich das dann auch schmerzfrei sagen, würde ich behaupten. Aber da geht es um einen anderen Jugo, da geht es um das Auto.
Ja.
Wiederum mittelalte Generationen können sich noch erinnern, in einem Stirb langsam Film ist, wie auch immer, die Rolle von Bruce Willis damals geheißen hat, in
John
Stirb
McClane.
Langsam. Danke. Ist einen Jugo gefahren. Und genau dieser Jugo soll jetzt wiederkommen, aber nicht so wie viele andere Marken irgendwie als Hyper Elektro, bla bla irgendwas aus China, sondern tatsächlich als Verbrenner.
Aber ganz klein und ganz billig, so wie früher. Ja.
Ja, genau.
Wobei ja, also man dazu sagen muss, es wurde hergestellt im Zastava Werk und das ist, glaube ich, das weltweit einzige Automobilwerk, das von der NATO bombardiert wurde und dabei auch zerstört. Also von dort wird er nicht mehr vom Band laufen. Wobei ich auch mit einem gewissen Erstaunen jetzt erst gelesen habe, dass, glaube ich, 200.000 Jugo jährlich dort vom Band gerollt sind. Das ist nicht nix. Also vielleicht haben da ein paar Kleinwagenhersteller aufgeatmet, als die NATO-Bomben das Zastava-Werk weggeputzt haben.
Weißt du jetzt nicht, dass er ein bisschen zu tief in einer Verschwörungstheorie abgedriftet ist?
Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt im Auftrag von Fiat oder sowas passiert ist.
Die Familie Angeli
es hat sicher eine Neustrukturierung des Kleinwagenmarkts dann gegeben in Osteuropa.
Ja, die andere Neustrukturierung des Kleinwagenmarkts, da hat mich Eva Menasse indirekt in ihrem Buch Dunkelblum darauf aufmerksam gemacht. Du wirst das vielleicht noch ein bisschen augenscheinlich in Erinnerung gehabt haben. Bei den Bahn-Europa-Picknicks sind ja viele Menschen aus Ostdeutschland mit ihrem Trabant oder mit ihrer Wartburg Automobil dahin gefahren, haben das dann stehen lassen, sind picknicken gegangen und haben dann tatsächlich die Autos stehen lassen. Die wurden dann ausgeschlachtet wie Weihnachtsgänse und waren am Ende nur mehr tatsächlich so etwas wie, sagen wir mal, als Blumenvasen zu gebrauchen, habe ich das immer gelesen. Da gab es ja auch Automobilgeschichte, die sich mit der Weltgeschichte gekreuzt hat.
Ja, also ich glaube, dass aber die Trabant und Wartburgs auch nicht als Sammlerobjekt, also ich bezweifle auch, wann Nordkorea 1971 1000 Trabant nicht bezahlt hätte, dass die nur auf der Straße wären. Also ich glaube, da war das der schwedische Rollpanzer schon etwas werthaltiger gefertigt.
Ja, und man kann sich auch vorstellen, trotzdem Deutschland jetzt ein bisschen in einer finanziellen Miese ist, dass Friedrich Merz tatsächlich noch die Rechnungen für 1000 Trabants ausschicken würde nach Pyongyang. Nicht unbedingt.
Vielleicht doch, weil momentan würde er, glaube ich, alles machen, was ihm irgendwie ein bisschen ein Macher-Image verleiht.
Es gibt Wörter, wenn man die googelt, dann landet man gleich unmittelbar auf einer Seite, die dir psychische Hilfe anbieten will. Und eins dieser Wörter, die man eben googelt und dann so geleitet wird, ist Looksmaxing. Maxing natürlich mit Doppel-X geschrieben, weil wenn schon, dann muss man Doppel-X
haben. Damit man es nicht mit dem Stadtteil Maxing.
Ist das in Schweden?
Nein, es gibt in Wien, aber es ist kein eigener Bezirk. Maxing ist ein Teil von Hietzing.
Schau. Das ist jetzt ein Thema.
So wie Weinhaus ein Teil von Währing ist. Aber egal, wir schweifen ab.
Ja, ist ein Thema, das können wir vielleicht in unserer nächsten Episode besprechen, wenn wir, ich sage es noch nicht, wer es ist, aber eine sehr interessante Gästin haben werden, wo wir ein bisschen über die Wien-Wahl reflektieren werden. Nein, Looksmaxing ist was anderes, ist kein Stadtteil von Wien, sondern es ist ein Begriff, unter dem man Tipps für Männer findet, die sich ein bisschen selbst optimieren wollen. Da geht es zum Beispiel darum, dass man seine Jawline mit Zungenübungen irgendwie verbessern kann. Also für alle, die nicht wissen, was die Jawline ist, das ist der unterhalb vom Kinn so irgendwie. Und wenn man die Zunge nur fest nach oben drückt, dann wird behauptet, man könne insgesamt das Ganze irgendwie straffen, das Kinn muskulös seriöser, männlicher erscheinen lassen. Es gibt auch irgendeine Augenübung. Ich habe probiert, sie nachzumachen mit einem YouTube-Tutorial. Ich habe es nicht verstanden, deswegen kann ich es jetzt noch weniger in der Tonspur wiedergeben, was man da machen soll. Die Übung, die ich dann nicht ausprobiert habe, ist jene, dass man sich im Grunde mit einem kleinen Hammer, falls keinen zur Verfügung kam, neben seinen Schnitzelklopfer aufs Jochbein knallt, um Mikrofrakturen zu erreichen, die dann das Gesicht auch wieder kantiger erscheinen lassen.
Weil der Knochen dann irgendwie wulstiger nachwächst oder so ist die,
genau,
die Theorie
genau,
dahinter.
Da gab es schon mal so eine Theorie Ende des 19. Jahrhunderts, circa 18. Jahrhunderts, dass man sich so ein bisschen auf die Füße haut, um dort auch Mikrofrakturen zu erreichen, um eben das Kniebein stabiler wachsen zu lassen.
Mhm. Ja, die Menschen kommen auf, ich meine, Schönheitsideale, es gibt ja nach wie vor durchaus auch in der Republik Österreich hohe Würdenträger, die, wo es als schön gilt, wenn man sich von einem Gleichgesinnten einen Schlitz in die Backe hacken lässt, zum Beispiel. Also da finde ich dagegen ein bisschen am eigenen Jochbein klopfen harmlos eigentlich. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob man denn nicht diese, dass man aus schlagenden Verbindungen Klopfende macht. Das fände, aber wie gesagt, waren sie einer gefällt, mein Gott. Aber ich glaube, es ist ja ein vorwiegender Tipp für Incels, also ja. Involuntarily celibates, also unfreiwillig zölibatär Lebende, die halt im Internet eine entscheidende Macht darstellen und voll gefüllt mit Wut und Frust und Aufruhr sind. Und da sind wir dann schon wieder bei den schlagenden Verbindungen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, wie soll ich sagen, vielleicht gehen wir auf etwas zurück, worauf wir uns einigen können, mit einer nicht gebrochenen Nase wäre Jean-Paul Belmondo nie der Star geworden, der er geworden ist. Wobei wahrscheinlich, jetzt haben wir gerade die jüngeren Zuhörenden Personen verloren, Jean-Paul Belmondo.
Ja, jein. Also ich meine, wir waren 1971 mit den Volvos und den Travis unterwegs. Also in der Folge, wenn man sowieso jetzt nicht irgendwie den Jugendkulturpreis gewinnen würde, behaupten.
Oje, oje.
Ich würde sagen, wenn wir schon ganz alt heute unterwegs sind, wechseln wir hin und machen wir es auch noch rechtskonservativ. Ostern steht an. Und weil im vergangenen Winter die Niccolo-Diskussion ausgefallen ist, weil niemand darüber diskutiert hat, dass das St. Martinsfest ja vielleicht Lichterfest, Multikonfessionales natürlich Lichterfest heißen könnte, haben wir jetzt endlich wieder ein neues Spielfeld für den Krieg gegen Boko Haram gefunden. Sitzhase statt Schmunzelhase, schimpft die rechte Hälfte von Twitter, wobei, wenn man es danach betrachtet, was rechts ist, ist, ich glaube, in Twitter nicht mehr die Hälfte rechts, aber das ist jetzt auch wieder eine andere Debatte. Jedenfalls beschweren sich dort Menschen darüber, dass Lidl in einem Prospekt einen Hasen, der aus Schokolade besteht und mit so einem Silberfolien irgendwas Papier übermalt ist, beziehungsweise überzogen ist, Lidl diesen Hasen eben nicht Schmunzelhasen oder Osterhasen genannt hat, sondern Sitzhasen, und schon ist der ganze, ja, sagen wir mal, Mob losgegangen und hat diesen armen Hasen gejagt, geschlachtet.
Furchtbar. Geschmolzen.
Geschmolzen. Ja, wobei, wenn Milch Schokolade schmilzt, das kann dann schon Kippen anfangen durch den hohen Fettanteil drinnen.
Ja.
Also ich finde das noch nicht so. Ich
meine, es ist ja in der Regel gut, auch nicht unbedingt in diesem Wurst, ob es Nikoläuse, Krampeln, Hasen sind, das in nicht unbedingt die hochwertigste Schokolade, sage ich mal vor. Sichtig. Also es gibt sicher auch welche aus guter Schokolade, aber meistens ist es so das, was man eher dann, wenn man es lang genug aufgehoben hat, gern weg hat.
Aber machst du dir keine Sorgen um den Osterhasen, um den Schmunzelhasen, oder hast du es eh so weit gelesen, wie
ich bin im Bild, aber wir werden natürlich jetzt die Bombe platzen lassen, weil nämlich der Lidl verkauft Osterhasen auch. Und ja, die stehen friedlich neben dem Sitzhasen und haben zwei verschiedene Namen, damit, Überraschung, man sie auseinanderhalten kann. Also der stehende Hase ist der Osterhase und daneben ist der Sitzhase, damit die Lidl-Angestellten irgendwie wissen, was man wo hier rammt. Und damit, das ändert aber nichts dran, dass man sich unendlich drüber ereifern kann. Und um den heute auch schon erwähnten Donald Trump zu paraphrasieren,
we will say Merry Easter again.
Ja, es war jetzt so gut, dass ich mir nicht sicher war, ob das nicht eine echte Einspielung war.
Nein, das ist im Sinne einer akustischen Infektion auf mich übergegangen. richtig.
Ja, aber man kann sich's richtig vorstellen, wie er sagt, we'll have the biggest eggs.
Ja, wobei wahrscheinlich, wäre interessant nachzuschauen, könnte man sicher schnell googeln, mit welchen Zöllen die Osterinseln belegt sind. Es sind mindestens 10%, so viel wissen wir.
Ja, und weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass man nicht mehr genau weiß, ob eine Meldung am 1. April rausgelassen wurde oder ob sie tatsächlich so stattgefunden hat. Ich habe dieser Tage mal gelesen, dass Amerikaner jetzt halt Erdäpfeln anmalen, weil die Eier so teuer sind. Und ich wollte einfach nicht reinklicken, ob die Geschichte jetzt stimmt, ob das wirklich
ja,
gut angedacht
ist. Ja, es ist einfach
Joke
so schön. Das ist, gehört klassisch zu diesen Geschichten, die man sich nicht durch Recherche zusammenhauen.
Ja.
Sorry, ja.
Ja, ja. Und weil wir jetzt ohnehin noch für die nächste Episode ein bisschen was recherchieren müssen, würde ich sagen, lassen wir es jetzt auf ein. Freuen wir uns auf einen wunderbaren Palmsonntag.
Mit
hast du da schon konkrete Pläne? Mit
Erdäpfeln ja. In allen Farben des Regenbogens. Na, Regenbogen ist auch schon wieder so links.
Ja, das sind dann die G-Europa-Erdäpfel. Das ist, ach, na, das wollen wir keinesfalls haben, um Himmels Willen.
Deswegen, also bitte unbedingt mit dem markanten Kinn die Kruste vom Osterbrot aufstechen, damit man weiß, wer in der Familie die Hosen anhat, so
ja,
wie früher.
Genau. Mit solchen Weisheiten hinterlassen wir sie nächste Woche. Und jetzt darf ich endlich die große Bombe platzen lassen. Ist Katrin Kalweit bei uns da, ehemalige Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Österreich. Und mit ihr werden wir jetzt ein bisschen ganz, ganz tief, und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich ganz, ganz tief eintauchen in die Wiener Wahl. Wir wollen da ein bisschen was analysieren, wollen reingehen. Was soll man eigentlich wählen, wenn man schon den Nachteil des Lebens hat, dass man in Wien wahlberechtigt ist?
Höre ich da ganz normalen Bundesländerhass auf die Metropole?
Nein, es ist einfach nur Chauvinismus. Ich schaue da hinaus auf einen wunderbar verschneiten Berg. Überlegen wir, ob ich jetzt einfach nicht nur schnell aufhören sollte, damit ich noch eine Skitour heute einlegen kann. Etwas, was da in Wien vermutlich einfach nicht gelingt.
Und ich steige dann in die U-Bahn. So.
Genau, schön. Deswegen sage ich nichts mehr. Dir wünsche ich eine gute U-Bahn-Fahrt. Allen anderen Leuten vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss und schleicht